Willkommen beim Science Talk, dem Podcast der Universität Göttingen. Hier stellen wir Ihnen und euch Wissenschaftlerinnen vor, die an der Universität Göttingen forschen und lehren. Und wir reden über die Themen, die Ihnen am Herzen liegen. Mein Name ist Regina Lange. Ich arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit der Uni Göttingen. Und hier habe ich natürlich immer wieder mit vielen sehr interessanten Persönlichkeiten zu tun. Einer von ihnen ist Martin Keim, mit dem ich heute zum Gespräch verabredet bin. Er ist Professor für Welternährungswirtschaft an der Fakultät für Agrarwissenschaften der Universität Göttingen. Martin Keim hat Agrarwissenschaften in Bonn und Kiel studiert. Nach der Promotion in Agrarökonomie an der Universität Bonn ging er als Postdoktorand an die Universität von Kalifornien in Berkeley. 2003 habilitierte er sich in Bonn. Im folgenden Jahr berief ihn die Universität Hohenheim auf eine Professur und 2007 folgte der Ruf an die Universität Göttingen. Martin Keim ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, und ist auch als wissenschaftlicher Berater für verschiedene nationale und internationale Organisationen in Sachen nachhaltige Landwirtschaft und Ernährungssicherung tätig. Mit ihm soll es heute um das Thema Welternährung gehen. Weltweit gesehen stellen Hunger, Armut und die diese Problematik verschärfenden Folgen des Klimawandels die Menschheit vor große Herausforderungen. Im Podcast sprechen wir über das Ziel, den Hunger zu beenden. Wir reden über planetare Grenzen, menschliche Verantwortung, unser eigenes Konsum- und Mobilitätsverhalten und auch über genderspezifische Unterschiede. Und wir stellen die Frage: Müssen wir alle Veganer werden, um die Ernährung weltweit zu verbessern und die Welt gerechter zu machen? Hallo Herr Keim, schön, dass ich Sie heute als Gesprächspartner im Science Talk, dem Podcast der Uni Göttingen, begrüßen darf. Mal angenommen, ich hätte etwas mitgebracht. Worüber hätten Sie sich mehr gefreut? Einen schmackhaften Veggie-Burger oder vielleicht doch eher eine leckere Currywurst mit Pommes?
Ah, interessante Frage. Ich glaube, der Veggie-Burger wäre meine Präferenz, ganz einfach, weil wir in der Familie auch zu Hause durchaus ganz, ganz stark den Fleischverzehr reduziert haben. Zum Teil getrieben von mir selber, zum Großteil im Moment, aber auch getrieben von meinen beiden Töchtern. Also die sind im jugendlichen Alter und essen momentan gar kein Fleisch, sind stolze Vegetarierinnen und insofern reduzieren wir das und maximal einmal die Woche, meine Frau und ich ein bisschen, aber inzwischen auch schon gar nicht mehr, weil uns das gar nicht so richtig Spaß macht, das zu essen, wenn wir das nur zu zweit haben. Ja, also der Veggie-Burger wäre die Präferenz.
Und das ist sicherlich dann eine sehr bewusste Entscheidung auch gewesen, auch in der Familie, dass Sie gemeinsam für sich beschlossen haben, wir reduzieren den Fleischkonsum an der
Stelle. Ja, ist es. Also aus unterschiedlichen Gründen. Ich meine, ich sehe es tatsächlich auch aus dem Grund Klima- und Ressourcenschutz. Und meine ältere Tochter findet das auch ganz wichtig. Meine jüngere Tochter findet den Aspekt Tierwohl noch wichtiger. Das ist ja normal, dass man da ein Stück weit unterschiedliche Präferenzen hat. Aber insgesamt sind ja alle diese Aspekte wichtig. Insofern ja, ist das schon bewusst.
Weltweit ist Hunger nach wie vor ein wirklich sehr, sehr großes Thema. In den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen ist das Ziel definiert, Hunger bis 2030 zu beenden. Nun haben wir schon 2020, es sind nur noch 10 Jahre, das ist gar kein langer Zeitraum. Kann dieses Ziel in 10 Jahren erreicht werden, wenn man bedenkt, dass ungefähr 800 Millionen Menschen heute hungern?
Naja, also in der Tat ist das Ziel sehr, sehr hoch gesteckt und es wird voraussichtlich nicht ganz erreicht werden. Das ist schade und traurig, aber das Wichtige ist natürlich, dass wir das Ziel vor Augen haben. Und das Ziel vor Augen haben heißt, es gab in der gesamten Menschheitsgeschichte eigentlich immer Hunger in einem Ausmaß, was viel größer ist als heute. Heute heute, sind es diese knapp 700 Millionen Menschen, die hungern. Das sind etwa 9% der Weltbevölkerung. Wenn wir aber ein paar Jahrzehnte zurückschauen, da waren das über 50% der Weltbevölkerung. Anfang des 20. Jahrhunderts 70% der Weltbevölkerung. Also wir haben schon enorme Fortschritte gemacht. Und insofern ist das Ziel einer Welt ohne Hunger nicht komplett unrealistisch. Ob es jetzt genau bis 2030 erreicht werden wird, weiß ich nicht. Aber den Optimismus vor Augen zu haben, dass das möglich ist, in der Situation sind wir. Und dafür lohnt es sich meines Ermessens auch tatsächlich dann hart zu kämpfen.
Was ist denn genau gemeint? Geht es primär um die Bekämpfung von tatsächlich existenziellem Hunger oder geht es um die Bekämpfung von Mangelernährung?
Ja, also wenn wir diese 700 Millionen anschauen, da ist es tatsächlich Kalorien, also Nahrungsenergie, um die es geht. Und das ist natürlich nur ein Aspekt. Also zu wenig Energie ist natürlich schlecht für die Gesundheit, aber der menschliche Körper braucht für gesunde Ernährung natürlich mehr. Er braucht eine ganze Reihe unterschiedlicher Nährstoffe, auch Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralien. Und da sind die Mangelerscheinungen oder das Auftreten von Mangel zum Teil noch größer. Also schätzungsweise 2 Milliarden Menschen weltweit leiden an Mikronährstoffmängeln, also Vitamine, Mineralien. Insofern geht es natürlich mehr als nur um die Kalorien. Also wenn wir über eine Welt, sagen wir mal, ohne Mangelernährung reden, dann ist das Ziel noch schwieriger. Aber auch das ist natürlich ganz wichtig. Also Hunger oder beziehungsweise Ernährung und Gesundheit hängen so eng zusammen. Mehr als 20% der gesamten Gesundheitsprobleme, die wir weltweit beobachten, haben direkt oder indirekt mit schlechter Ernährung zu tun. Und insofern ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bereich.
Gehört in diesen Kontext nicht auch das Thema Übergewicht oder gar Fettleibigkeit?
Genau, wollte ich gerade darauf hinaus, was zahlenmäßig sogar inzwischen ein größeres Problem ist. Also rund 2 Milliarden Menschen weltweit sind von Übergewicht oder sogar Fettleibigkeit betroffen. Und das führt oder begünstigt natürlich eine ganze Menge chronischer Krankheiten. Also Diabetes, Herz-Kreislauf-Störungen, einige Arten von Krebs und tatsächlich. Also das sind auch ganz, ganz große Ernährungs- und Gesundheitsprobleme, die parallel zu der Mangelernährung auftreten. Parallel übrigens interessanterweise auch in den gleichen Ländern. Also es sind inzwischen die Entwicklungsländer, die auch im Bereich der Übergewicht und Fettleibigkeitsprobleme fast auf einem Niveau sind, wie wir auch. Aber zum Teil auch in den gleichen Personen. Also natürlich haben sie nicht gleichzeitig zu viele und zu wenig Kalorien, aber sie können zu viele Kalorien und zu wenig Mikronährstoffe haben. Also insofern gibt es durchaus fettleibige Personen, die deswegen noch lange nicht ausreichend mit allem ernährt sind, was sie brauchen. Sie müssten dann weniger Kalorien und mehr Vitamine zum Beispiel zu sich nehmen. Also es ist ein komplexes Problem und lässt sich eben nicht lösen, indem wir sagen, auch hier ist die einfache Maßnahme und die wird all das, was wir an Ernährungsproblemen weltweit beobachten, lösen. Komplexe Thematik.
Wenn man jetzt auf die weltweite Hungerbekämpfung guckt, also tatsächlich den Hunger, der ein existenzieller Hunger ist, der weniger auf die Fehlernährung zielt, dann hat es kürzlich von 46 NGOs, und da sind zum Beispiel Miserior, Brot für die Welt und auch Oxfam bei gewesen, hat es ein Positionspapier gegeben, wo sie zu einer radikalen Kehrtwende aufgerufen haben. Und in diesem Positionspapier wird zum Beispiel die Stärkung der Rechte von Menschen im globalen Süden, die von Hunger betroffen sind, gefordert. Oder eine andere Forderung betrifft den Zugang zu politischen Entscheidungsprozessen, unter anderem für kleinbäuerliche Betriebe. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, diese Forderungen an sich sind ja nicht komplett neu. Dennoch ist dort wirklich deutlich zu einer Kehrtwende aufgerufen. Warum? Haben die bisherigen Maßnahmen in eine Sackgasse geführt, dass es da eine Kehrtwende geben muss?
Ja, ich bin mit dem Begriff Kehrtwende auch nicht ganz glücklich, weil er impliziert, dass alles komplett in eine falsche Richtung gegangen ist und wir jetzt umsteuern müssen, genau in die entgegengesetzte Richtung. Und das halte ich für falsch, weil wir natürlich dann sagen oder nicht daraus lernen könnten, was auch gut gelaufen ist. Und wir hatten ja gerade schon den Bereich der Hungerbekämpfung. Der Hunger ist ja deutlich, deutlich zurückgegangen. Es sind dabei andere Probleme zutage getreten oder andere Probleme wurden bei weitem nicht ausreichend bekämpft. Also beispielsweise haben wir eine Verbesserung in der Kalorienversorgung, aber eine wesentlich langsamere Verbesserung nur in der Mikronährstoffversorgung. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir machen eine Kehrtwende, dann würde das natürlich heißen, wir werfen all das über Bord. Wir kommen sicherlich auch noch auf das Thema Umwelt. Also wir haben bestimmte Dinge erreicht, wo eben wesentlich weniger Land verbraucht wird durch Ertragssteigerungen. Aber Ertragssteigerungen haben auch dazu geführt, dass mehr Chemie beispielsweise eingesetzt wird und die Umwelt geschädigt wird. Wir können aber nicht umkehren im Sinne von zurück zu den niedrigen Erträgen, sondern wir müssen vielmehr umsteuern, hohe Erträge mit anderen Arten von Technologien erreichen, die eben gleichzeitig viel, viel umweltfreundlicher sind. Also insofern stimme ich mit vielem überein, dass wir natürlich die Länder des Südens stärken müssen und vieles, was sonst in dem Papier gesagt wird. Aber der Begriff Kehrtwende ist aus meiner Sicht eher missverständlich.
Aber Sie haben da eben ein Thema angesprochen, das ich in dem Kontext auch sehr, sehr spannend finde. Und zwar, wenn man den offiziellen Prognosen folgt, dann wird vorausgesagt, dass wir 2030 im Vergleich zu heute ungefähr mit 50% mehr Nahrungsmittel benötigen werden, als das heute der Fall ist. Und 50%, wenn wir uns angucken, was Nahrungsmittelproduktion heute schon an Flächen benötigt, und das Thema hatten Sie ja eben angesprochen, da stellt sich spontan natürlich die Frage, die Erde ist begrenzt, es gibt planetare Grenzen, die einfach vorgegeben sind. Kann denn können die vorhandenen Flächen für eine derartige Steigerung der Produktion ausreichen?
Ja, also müssen sie meines Ermessens, und zwar allein deswegen, weil wir können zwar noch mehr Fläche in Kultur nehmen, aber wenn wir das tun, dann heißt das, wir holzen Regenwälder ab oder wir holzen Buschland und Grasland ab und brechen es um für die landwirtschaftliche Produktion. Und das bringt zwei erhebliche Probleme mit sich, nämlich Verlust von natürlicher Artenvielfalt und zum anderen eine ganze Menge Treibhausgasemissionen, Klimaprobleme. Und das sind ja die wesentlichen Probleme, wo wir die planetaren Grenzen eben auch deutlich im Blick haben müssen. Also insofern muss das Ziel sein, tatsächlich auf den vorhandenen und bereits genutzten Flächen die Produktion und die Erträge weiter zu steigern. Aber das muss natürlich stattfinden in einer Art und Weise, die umweltfreundlicher ist als das, was wir zum Teil in der Vergangenheit gesehen haben. Also wir müssen Wege und Möglichkeiten finden, weniger Düngemittel, weniger chemische Pflanzenschutzmittel, weniger Bewässerungswasser einzusetzen und trotzdem hohe und weiter steigende Erträge zu haben. Und da müssen wir natürlich ein Stück weit auch auf Innovation und neue Technologien setzen.
Sind das jetzt dann eher technische Verbesserungen und technische Perfektionierungen, die uns diese Wege eröffnen? Oder worum geht es?
Ja, wir müssen im System denken, also Technik auf jeden Fall, aber Technik natürlich nicht als hier ist jetzt ein neues Saatgut oder sowas, was alles lösen wird, sondern am Ende müssen standörtlich angepasste, nachhaltige Systeme, Produktionssysteme entwickelt werden. Und das kann heißen natürlich, dass wir Fruchtfolgeinnovationen haben, also in der Reihenfolge, wie wir unterschiedliche Kulturarten anbauen, Verbesserungen hinkriegen. Das kann sein, dass wir digitale Technologien nutzen und Inputs sehr viel gezielter anwenden können, dort, wo sie gebraucht werden, um eben auch Übernutzung zu reduzieren. Und natürlich kann das auch heißen, dass wir neues, verbessertes Saatgut verwenden, was die Pflanzen beispielsweise toleranter gegen Wasserstress macht oder resistenter gegen irgendwelche Krankheiten und Schädlinge. Also insofern müssen wir schon breit denken. und nicht davon ausgehen, dass jetzt einzelne Technologien die Lösung für alles schaffen werden. Aber trotzdem, Technologien müssen natürlich integraler Bestandteil der nachhaltigen Systeme sein.
Also wenn man da jetzt nochmal speziell auf Deutschland blickt, gibt es ja doch etliche Kritiken an der hochintensiven Nutzung der Landflächen und an der Landwirtschaft insgesamt. Ausgelaugte Böden, Nitratbelastung und trotzdem an vielen Stellen auch sinkende Produktivität sind nur einige der Schlagworte, die man in der Presse ständig verfolgen kann. Dementsprechend laut sind immer wieder auch zu hören die Rufe nach Alternativen. Und da geht es um Alternativen, die einerseits Umwelt und Ressourcen schonen und die trotzdem geeignet sein müssten, die Welternährung insgesamt zu sichern. Sind diese Ansprüche zu vereinen? Einerseits Umweltressourcen schonen, andererseits Sicherung der Welternährung?
Ja, in der Tat. Also diese Verantwortung gibt es. Wir leben hier in Gunststandorten und können jetzt nicht sagen, wir stellen die Produktion hier komplett ein, die landwirtschaftliche Produktion, weil andere Länder und Regionen der Welt haben nicht die gleichen Ressourcen und werden zum Beispiel unter dem Klimawandel vermutlich wesentlich mehr leiden, als wir hier in den gemäßigten Breiten. Also insofern wäre es aus meiner Sicht der falsche Weg, wenn wir komplett extensivieren würden oder komplett, wie das teilweise gefordert wird, auf Ökolandbau umschwenken, weil Ökolandbau hat gewisse Vorteile, aber er hat auch Nachteile dadurch, dass er deutlich niedrigere Erträge nur ermöglicht. Also insofern werden wir schon neue Wege gehen müssen, wo wir vielleicht auch Vorzüge aus dem Ökolandbau mit integrieren, aber eben auch neue Technologien mit integrieren, die uns tatsächlich helfen, besser und umweltfreundlicher zu werden. Ein Problem, was wir hier übrigens haben in Europa, ist ja, dass wir vielfach viel zu enge Fruchtfolgen haben. Also die Bauern, die teilweise Monokulturen von Mais anbauen oder nur zwei Fruchtarten auf einem Feld in Folge. Und das führt natürlich dazu, dass sie einen erheblichen Anstieg im Schädlingsdruck haben, weil immer die gleiche Art da draufsteht, die gleiche Pflanze, die immer wieder von den gleichen Schädlingen befallen wird. Und dann müssen sie immer mehr spritzen. Und kommen damit natürlich irgendwo in den Teufelskreis rein. Ziel muss es hier natürlich sein, die Fruchtfolgen weiter zu stecken, mehr unterschiedliche Kulturarten, nicht nur Mais, Weizen, Zuckerrübe, sondern eben auch Leguminosen reinbringen, Bohnen, Linsen, Erbsen und eben vielfältiger werden. Und da hat die Politik natürlich einen wichtigen Anteil, dass sie entsprechend auch die Preisanreize und die Forschungsanreize mitsetzt. Aber natürlich ist das eine breitere Frage, wo auch zum Beispiel Konsumenten ein Stück weit umsteuern müssen und die Nahrungsmittelindustrie ebenso.
Inwiefern ist denn das Thema der Biodiversität da auch dann mit verbunden? Weil das ist ja auch eines der Probleme, die jetzt immer offensichtlicher werden, wie stark die Artenvielfalt an genau diesen Flächen, die so intensiv bewirtschaftet werden, permanent zurückgeht.
Ja, ich glaube, wir müssen ein Stück weit differenzieren, was wir mit Biodiversität meinen. Es gibt also in diesen globalen Biodiversitätserfassungen, da geht es häufig in erster Linie um die Zahl der Arten. Und da muss man sagen, dass die größte Zahl der Arten natürlich in natürlichen Lebensräumen ist, also in Wäldern und sowas, da wo gar keine Landwirtschaft betrieben wird. Und das größte Risiko für diese Biodiversität ist, dass die Landwirtschaft sich weiter ausbreitet. Und das passiert natürlich dann, wenn wir eine hohe Nachfrage nach Lebensmitteln haben und niedrige Erträge. Dann müssen wir nämlich viel Fläche in Anspruch nehmen. Der andere Bereich ist aber der, natürlich, wenn ich in einer agrarischen Landschaft sehr, sehr intensiv mit Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln agiere, dann kann es natürlich zu Problemen kommen, dass eben in diesem landwirtschaftlich genutzten Raum beispielsweise weniger Vögel und weniger Insekten sind. Und insofern müssen wir da natürlich den richtigen Weg finden. Ich glaube, Was wir inzwischen schon wissen, ist, dass es beispielsweise sehr stark davon abhängt, wie groß die einzelnen Felder sind und wie viel sie auch an Bäumen und natürlichen oder naturnahen Landschaftselementen in der Landschaft haben, die Rückzugsräume für Insekten und Vögel sein können. Also insofern geht es schon um Vielfalt, die gefördert werden muss. Vielfalt einmal auf dem Acker, aber dann natürlich Vielfalt in der Landwirtschaft, in der Landschaft, Entschuldigung. Ohne dabei aber zu vernachlässigen, dass trotzdem Erträge auf den Flächen stimmen müssen, weil ansonsten gehen wir eben zunehmend in die Regenwälder.
Das führt mich aber jetzt doch nochmal zu einem anderen Aspekt, und das ist der Konsum von Fleisch, der ja eng damit verbunden ist. Also Fleisch hat einen wirklich miserablen ökologischen Fußabdruck, Rindfleisch insbesondere. Sehr viel besser fürs Klima wäre ganz sicherlich eine pflanzliche Ernährungsweise. Wenn alle Menschen sich vegan ernähren würden, wie viel Treibhausgase könnte man damit einsparen?
Okay, also wenn wir uns anschauen, wie viel der Treibhausgase die Landwirtschaft verursacht, sagen wir mal also der Landwirtschaft und Ernährungssektor, dann ist das rund ein Viertel der gesamten Treibhausgasemissionen. Und davon wiederum kann man sagen, ungefähr die Hälfte geht auf den tierischen Bereich. Also sind das ungefähr 12,5% aller Treibhausgasemissionen. Wenn wir uns alle pflanzlich ernähren würden, könnte man ganz grob über den Daumen gepeilt also diese 12,5% einsparen. Stimmt nicht ganz, weil wir natürlich auch die Produktion im pflanzlichen Bereich umstellen müssten und das nicht ganz konstant bleiben würde. Aber es ist schon ein erheblicher Faktor, ganz klar. Also tierische Produktion ist sehr klimaintensiv.
Naja, 12%, das ist ja schon wirklich eine Ansage. Andererseits, wenn man jetzt andere Klimakiller im Blick hat, wie zum Beispiel Mobilität oder auch insgesamt Konsum, unser Konsumverhalten, in welchem Verhältnis muss man dann Fleischkonsum zu diesen anderen Faktoren auch stellen? Weil insgesamt Veganismus ist ja tatsächlich etwas, was in Deutschland gibt es über 1,3 Millionen Veganer und Tendenz ist steigend. Also es ist etwas, was viele Menschen anspricht, ganz offensichtlich.
Na klar, ich meine, mit allem, was wir tun, benutzen wir Ressourcen. Und insofern ist der Konsum von Fleisch oder tierischen Produkten allgemeiner etwas, was wir im Blick haben müssen. Aber wenn man sich anschaut, wo eigentlich die meisten Treibhausgase produziert werden für jeden Einzelnen im Verbrauch, dann ist das vor allen Dingen schlecht gedämmte Häuser, wo man irgendwie die Heizung aufdreht oder den Kamin anmacht. Das ist der größte Faktor. Der Faktor Mobilität, mit dem Auto zu fahren und mit dem Flugzeug zu fliegen, sind natürlich viel, viel größere Faktoren im einzelnen Verbrauch, als das die Ernährung oder der Fleischkonsum wäre. Und insofern müssen wir, wenn wir nachhaltig uns verhalten wollen, natürlich nicht nur auf Fleisch schauen. Und es geht auch gar nicht darum, Fleisch zu verdammen. Fleisch hat natürlich ernährungsphysiologisch auch eine ganze Reihe von Vorteilen, sondern wir müssen irgendwo erkennen, dass mit allem, was wir tun, wir Ressourcen verbrauchen und sollten das bewusst tun und nicht überstrapazieren. Und insofern finde ich es ein Stück weit schizophren, wenn jemand sagt, aus Klimagründen bin ich vegan, aber sich dann in Flieger setzt, um einen Wochenendtrip nach New York zu machen oder nach Mallorca zu fliegen. Also kann man machen. Nichts sollte man per se verdammen, aber ich finde wichtig, dass zumindest das Bewusstsein dafür da ist, dass in allem, was wir tun, wir natürlich bestimmte Klimaeffekte auslösen.
Ja, es ist halt das Bündel, was dann da zusammenkommt und Fleisch ist ein Aspekt davon oder der Fleisch.
Genau, und Fleisch wird halt gerne rausgepickt, weil es ja irgendwo aktuell und populär ist und ja auch richtigerweise, haben wir ja gesagt. Also natürlich hat Fleisch einen erheblichen Klimafußabdruck, aber vieles andere auch und das, klar. Müssen wir uns immer an die eigene Nase fassen, um da nicht falsch uns zu verhalten.
Vielleicht an dieser Stelle nur noch eine letzte Frage zum Thema Veganismus. Wenn wir alle Veganer wären, wäre die Welt dann gerechter? Wäre sie nachhaltiger?
Jein. Also die Antwort ist nicht ganz leicht, weil natürlich wäre die Welt eine, die aus einer Klima- und Umweltperspektive besser wäre, als wir das mit Fleisch und tierischen Produkten haben. Auf der anderen Seite dürfen wir aber nicht übersehen, dass Fleisch, aber gerade auch tierische Produkte wie Milch und Eier eine ganz wichtige Funktion in der Ernährung haben, die sie durchaus ersetzen können. Sie können sich vegetarisch und auch die meisten Menschen jedenfalls vegan ernähren, wenn sie vielleicht einzelne Vitamine wie B12 supplementieren über Pillen oder sowas, aber wenn sie sich ansonsten sehr, sehr ausgewogen ernähren. Sie können das. Sie müssen aber viel wissen über Ernährung und eben auch entsprechend Einkommen haben, um sich all das jederzeit kaufen und leisten zu können. Und gerade in Entwicklungsländern, in ärmeren Gesellschaften ist das eben oftmals nicht der Fall. Sie haben weder das Wissen, noch haben sie saisonal immer den Zugang zu frischem Obst, Gemüse. Und in solchen Situationen können tierische Produkte, die das ganze Jahr über prinzipiell produziert werden, schon erheblich mit zur Verbesserung der Ernährung beitragen. Und insofern würde ich als Ziel nicht sagen, wir sollten alle vegan werden, aber ich würde als Ziel formulieren, wir sollten alle mit tierischen Produkten sehr moderat umgehen. Und das würde für uns in Europa und Deutschland heißen, stark runter von dem hohen Konsum, den wir haben. Das kann aber in einigen Regionen der Welt, wo fast überhaupt kein Fleisch gegessen wird und auch eben erheblicher Mikronährstoffmangel herrscht, auch zum Teil heißen, ein Stück mehr. Und ich glaube, eine moderate, ausgewogene Ernährung ist das Wichtige, runter von dem hohen Fleischkonsum, den wir hier in Deutschland und Europa und anderen reichen Ländern beobachten.
Ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs noch einmal einen Aspekt aufgreifen, der genderspezifische Aspekte beinhaltet. Es ist so, in dem vorhin erwähnten Positionspapier der NGOs findet sich die Formulierung, dass die finanzielle Unterstützung agrarökologischer Netzwerke und auch von Basisorganisationen dringend empfohlen wird und dass dies insbesondere halt dort, wo diese Netzwerke von Frauen auch mit vorangetrieben werden oder belebt werden. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass dort, wo Frauen an Entscheidungsprozessen beteiligt sind, die Entwicklung insgesamt nachhaltiger stabilisiert werden können. Was heißt das für entwicklungspolitische Projekte?
Also zunächst mal stimmt das ja weltweit und nicht nur für Entwicklungsländer. Ich glaube auch bei uns hier in Westeuropa gibt es da durchaus noch Nachholbedarf im Sinne von Förderung und Stärkung der Rolle von Frauen. Aber auf den Bereich Entwicklungspolitik bezogen, es gibt natürlich verschiedene Ebenen. Also was ich beispielsweise in der Forschung in meiner Arbeitsgruppe, wir sind sehr viel auf der Mikroebene des einzelnen Haushalts unterwegs. Und wenn man sich da anschaut, wer trifft welche Entscheidungen und wer hat welchen Zugang zu Land und anderen produktiven Ressourcen, dann sind durchweg Frauen deutlich benachteiligt. Und insofern geht es natürlich da um eine Stärkung der Rolle der Frau, was Bewusstseinsbildung nicht nur bei Frauen, sondern natürlich bei Frauen und Männern beinhaltet. Denn die Rolle der Frau kann nicht gestärkt werden, wenn Männer nicht mit an dem Strang ziehen. Aber interessanterweise ist es eben so, dass zum einen wollen wir das gerne aus einer Gendergerechtigkeitsperspektive, aber Forschungsergebnisse, unsere eigenen, aber auch andere, zeigen eben auch, wenn die Rolle der Frau gestärkt wird, wenn Frauen bessere Ausbildung und besseren Zugang zu Ressourcen haben, dann verbessert sich auch insgesamt die Situation, beispielsweise die Gesundheits- und Ernährungssituation des Haushalts. Ganz interessant ist eine Zahl, wenn ein Dollar Einkommen von einem Mann im Haushalt kontrolliert wird, dann ist der Effekt, der positive Effekt auf Gesundheit und Ernährung der Kinder Kinder nur etwa halb so groß, wie wenn der gleiche Dollar von der Frau kontrolliert wird. Und klar, der halb so groß, das unterscheidet sich jetzt ein Stück weit von Region zu Region und Land zu Land. Aber interessanterweise gibt es den gleichen Trend, den wir überall beobachten, egal ob das in Asien, Afrika oder auch Europa ist.
Das war jetzt tatsächlich genau der Gedanke, den ich eben noch hatte, dass ich mich gefragt habe, ist das etwas, wo man sagen kann, das ist unabhängig von der jeweiligen Kultur, unabhängig von dem gesellschaftlichen Kontext?
Es lässt sich tatsächlich fast überall auf der Welt finden. Es ist natürlich nicht unabhängig von Kultur, nur die Kultur ist eben über Jahrtausende hinweg weltweit geprägt gewesen von einer dominanten Rolle der Männer. Und da brauchen wir natürlich kulturellen Wandel, denn das ist weder aus einer Gerechtigkeitsperspektive noch aus einer Nachhaltigkeitsperspektive das, was nach heutigem Wissensstand noch gerechtfertigt wäre.
Und damit sind wir für heute auch zum Schluss gekommen. Ich bedanke mich bei Martin Keim für das gute Gespräch, das die Probleme ebenso wie mögliche Lösungsansätze bei der Verbesserung der Welternährung deutlich gemacht hat. Ich hoffe, das Zuhören hat Spaß gemacht und für alle, die weitere Infos zu den Agrarwissenschaften oder der Agrarökonomie an der Universität Göttingen suchen, finden sich in den Shownotes hierzu die Links.